Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich, dass wir heute Oscar Lafontaine, den ehemaligen Finanzminister und Parteivorsitzenden der SPD, heute Bündnis Sarah Wagenknecht Politiker zu Gast in unserer Sendung haben. Herr Lafontaine, vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Vielleicht gleich zuerst, die Welt rätselt über diesen Einsatz von weitreichenden US-Raketen in der Ukraine, die angeblich, so habe ich das in der New York Times gelesen, Joe Biden höchstpersönlich freigegeben hat. Stimmt das eigentlich? Wurde das von offizieller Seite jemals bestätigt? Was wissen Sie darüber?
Da weiß ich natürlich nicht mehr als die Journalistinnen und Journalisten, aber ob Biden selbst noch Entscheidungen fällt oder seine Umgebung, weiß man ja auch nicht. Ich habe mich natürlich gefragt, was das Ganze soll. Und mir wurde gesagt von Leuten, die sich öfters mit US-Beamten unterhalten, dass vielleicht die Absicht ist, die Niederlage der Ukraine hinauszuzögern, bis Trump ins Amt kommt. Das würde einen gewissen Sinn machen, wäre aber gleichwohl verantwortungslos.
Wollte ich gleich fragen, wie beurteilen Sie das? Es wurde ja schon vermeldet, dass diese Waffen ja bekanntermaßen schon eingesetzt worden seien. Das hat zumindest, glaube ich, auch Kiew bestätigt. Mit was für Gefühlen blicken Sie in die Ukraine? Was da geschieht aktuell? Sind Sie da besorgt, sehr besorgt, hochgradig besorgt? Wie geht es Ihnen dabei?
Ja, ich bin immer besorgt, weil ich von anderen Voraussetzungen ausgehe, zumindest als die große Mehrheit der Diskussionsteilnehmer in Deutschland. Mein wichtigstes politisches Ziel ist es immer, das Sterben zu vermeiden und die Zerstörung zu vermeiden. Und alles, was in den letzten 1000 Tagen ja geschehen ist, alles hat dazu geführt, dass das Sterben zunahm und die Zerstörung zunahm. Insofern bin ich natürlich mit jedem eskalierenden Schritt nicht einverstanden, denn er wird zu weiterem Unglück führen. Ich bete darum, dass irgendwann der Waffenstillstand kommt, denn es sterben nur unsinnigerweise immer mehr Menschen.
Würden Sie sagen, in der aktuellen Lage stehen wir am Rande eines nuklearen Krieges? Zündet Biden sozusagen, wenn das stimmt, was wir lesen, einen Atomkrieg?
Wir sind immer in der Gefahr, dass irgendwo jemand durchdreht. Das ist die große Gefahr. Und man kann nur darauf hoffen, dass diejenigen, die zu entscheiden haben, nicht durchdrehen. Und das ist meine Hoffnung, aber die Gefahr, wenn ein solcher Krieg ist und wenn eben die Dinge sich hin und her wenden, ist immer gegeben. Und deshalb ist ja die Lösung für die Zukunft eine Politik, die lange Zeit sehr populär war, die Politik des Disengagement, also das Auseinanderrücken der Truppen, der Raketen, der Militärstationen und so weiter. Diese Politik müssen wir anstreben in Gesamteuropa und dann stabilisiert sich wieder der Frieden. Das heißt so oft, es gibt ja keine Alternative zu dem, was jetzt geschieht. Alles, was anders gemacht würde, wäre besser, denn das, was jetzt geschieht, ist eben nur Mord und Zerstörung.
Russland bzw. der Präsident Russlands, Wladimir Putin, hat unmittelbar nach diesen Meldungen damit geantwortet, dass er seine sogenannte Nukleardoktrin angepasst und aktualisiert hat. Ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Wie haben Sie das zur Kenntnis genommen?
Ja, das ist ein schlechtes Zeichen, weil schlicht und einfach diese Unterzeichnung ja übersetzt heißt, also ihr könnt nicht immer so tun, ihr, die Vereinigten Staaten, ihr in diesem Fall dann auch Großbritannien und Frankreich, als wäret ihr nicht beteiligt am Ukraine-Krieg. Ihr seid längst beteiligt. Und man weiß ja auch, was bei den meisten Raketensystemen eben dann US-Soldaten oder französische Soldaten oder britische Soldaten in Uniform der Ukraine oder wie auch immer verkleidet, die Geschosse programmieren, also abschießen. Und das wissen die Russen natürlich alles. Und Putin hat hier wohl ein Signal gesetzt, treibt es nicht zu weit.
Bisher, so kann man eigentlich sagen, oder könnte man Ihnen jetzt entgegenhalten, das Beruhigende ist ja, dass Putin oder der Kreml allgemein immer geblufft hat. Wenn er da mit Atomraketen gedroht hat, Der roten Linie kam man immer näher, man hat sie allerdings nie geschritten bisher. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Sind wir gefährlich nahe an dieser roten Linie Russlands? Haben wir sie mit dieser Aktion von den USA überschritten? Eskaliert die Lage? Wie würden Sie das sagen?
Das ist natürlich für mich deshalb schwer einzuschätzen, weil ich ja die ganzen Gespräche nicht kenne und auch die ganzen Kanäle nicht kenne. Ich gehe davon aus, dass es immer noch Dialog zwischen Russland und den USA oder USA und Russland gibt und dass insofern wir noch nicht direkt an der Schwelle eines Nuklearkrieges stehen. Aber wir haben immer dieses Risiko, dass einer versehentlich etwas macht und dass es eben eine Eskalation gibt, aus der man dann nicht mehr herauskommt. Und vor allen Dingen muss man eben Waffensysteme verstehen. Mhm. Und deshalb sind wir ja beispielsweise ganz energisch gegen die Aufstellung von sogenannten Mittelstreckenraketen, die eben Scholz mit Biden angekündigt hat. Weil das ist das Messer am Hals oder die Pistole an der Schläfe. Und Menschen, die ein Messer am Hals haben oder eine Pistole an der Schläfe haben, reagieren nicht mehr rational. Und deshalb muss man alles unterlassen, um solche Szenarien in Gang zu setzen. Und das gilt eben auch dann für weitreichende Raketen. Wenn beispielsweise die Deutschen jetzt sagen würden, wir schicken Taurus, dann wäre das wiederum ein gewaltiger Unterschied. Diese Taurus reichen nach Moskau. Sie sind schwer abzuschießen, sie sind schwer aufzuhalten, sie sind auch schwer zu entdecken. Und insofern ist es eben richtig, dass Scholz bisher sich geweigert hat, aber wir haben eine ganze Reihe von Verrückten in Deutschland, die da herumlaufen und offensichtlich Raketensysteme nicht verstehen. Dieses Raketensystem Taurus kann nur von der Bundeswehr abgeschossen werden, um nicht von Programmieren oder Zieldaten zu reden. Man muss es einfach so formulieren, dass jeder es dann auch versteht. Und wenn die Russen wissen, dieses Geschoss ist von Bundeswehrsoldaten abgeschossen worden, dann sind wir im Krieg. Das ist das, was Herr Merz und all die anderen, die da rumschwatzen im Deutschen Bundestag, nicht begreifen.
Es wurden ja fast schon die Meldung aus den USA, dass da diese weitreichenden Raketen genehmigt worden seien, wurde ja schon fast jubelnd empfangen im Westen. Da Baerbock hat sich gefreut, andere Politiker haben sich gefreut. Muss man in diesem Karussell der Mächtigen, die da fast schon verrückt werden und durchdrehen und irrationale Entscheidungen treffen, sind wir aktuell so weit, dass man auf Putin hoffen muss, dass wenigstens einer noch kühlen Kopf bewahrt und einen dritten Weltkrieg verhindert?
Ja, selbstverständlich muss man darauf setzen, dass Putin kühlen Kopf bewahrt, denn sonst wäre es ja wirklich hochgefährlich. Russland ist eine Atommacht. Das haben auch viele bei uns vergessen, bei uns in Deutschland. Und wenn Sie eben Baerbock und andere ansprechen, man muss wirklich sagen, es gibt ja Leute, die unverantwortlich handeln. Und die gibt es auch natürlich vor allen Dingen in Washington, die sogenannten Neocons, die alle Kriege der letzten Jahre und Jahrzehnte zu verantworten haben und ja riesiges Leid in der Welt verursacht haben. Aber es gibt im Pentagon und in den Vereinigten Staaten offensichtlich Leute, die auch noch wissen, bei Raketen darf man nicht überreizen. Wenn man allerdings die deutsche Debatte hört, offensichtlich können die noch nicht mal 200, 300 von 500 Kilometer unterscheiden. Offensichtlich können sich nicht Sprengladungen unterscheiden. Sie können auch Flugtechniken nicht unterscheiden. Dann muss man sagen, mit die Dümmsten und Ahnungslosesten laufen in Deutschland herum und bestimmen dort die Politik.
Es war ja erschreckend still nach dieser Meldung, die da gekommen ist. Allgemein bei den Staatschefs in Europa, die ja unmittelbar geografisch betroffen sind von diesem Krieg. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass nur der slowakische Premierminister Fico hat diesen Einsatz oder diese Entscheidung kritisiert. Warum kommt da kein Protest aus Europa? Was glauben Sie?
Es ist einfach so, dass Europa völlig von der US-Propaganda bestimmt ist, dass sie die Erzählung glauben, also Putin ist ohne einen Grund in die Ukraine eingefallen und der Westen ist völlig unschuldig. Dabei weiß jeder, der in der Lage ist zu lesen, dass eben die Russen seit 30 Jahren waren, feindlich in die Ukraine einstellt, uns nicht US-Raketen und militärische Einrichtungen direkt an die Grenze. Jeder weiß auch, dass die renommiertesten US-Politiker vor dieser Entwicklung gewarnt haben. Ich nenne nur George Kennan. Oder ich nenne den heutigen CIA-Chef, der ja auch als Botschafter geschrieben hat. Das ist ja alles dokumentiert. Wenn ihr die NATO-Osterweiterung, das ist ja ein Tarnwort, ein Täuschungswort, wenn ihr also Raketen und Militärstationen der USA an die russisch-ukrainische Grenze stellt, das werden die sich nicht gefallen lassen. Und jeder, der ein bisschen Hirn hat, das ist ja sehr dünn gesät, der würde ja sagen, ja, was würden denn die USA machen, wenn eben die Russen Raketen und Militäreinrichtungen an der mexikanischen Grenze hätten oder wenn die Chinesen Raketen und Militäreinrichtungen an der kanadischen Grenze hätten? Dann weiß man ja, was passieren würde. Und das Erstaunliche ist, dass solche Überlegungen gar nicht angestellt werden. Nein, man meint mit dem Argument, ja, die Ukraine ist ja völlig frei in ihren Entscheidungen, man könne dies einfach so machen, dass man eben sagt, wir stellen dann mal unsere Raketen auf. Und der Ukrainer Khrushchev hat ja damals, als die USA Raketen in der Türkei aufgestellt haben, die schnell in Moskau gewesen wären, richtig geantwortet, der hat eben Raketen in Kuba aufstellen lassen und war ja dann erfolgreich, weil die USA so genötigt wurden, ihre Raketen abzubauen. Das ist überhaupt eine Überlegung, die man jetzt einmal immer wieder in die Diskussion bringen muss. Es ist ja einfach eine nicht aus europäischer Sicht funktionierende Geostrategie, wenn es immer so läuft, die USA zündeln an der russischen Grenze und die Russen bedrohen dann Europa. Der Ukrainer Khrushchev war eigentlich klüger und war konsequenter.
Mhm. Was für eine Rolle spielt Donald Trump? Kann der frisch gewählte US-Präsident da quasi diesen Schaden, der da jetzt angerichtet worden ist, mit dieser zumindest inoffiziellen Meldung, dass da weitreichende Waffen geliefert werden und zum Einsatz kommen, kann er das wieder gut machen? Was erhoffen Sie sich von Donald Trump?
Ja, ich hoffe, dass er seine Ankündigung wahr macht und eben den Ukraine-Krieg beendet. Es gibt ja bei ihm sogar nicht ganz, wie soll ich einmal sagen, ehrenvolle Motive dafür. Er will ja seine ganze Kraft darauf ausrichten, den Hauptrivalen China klein zu halten oder in Schach zu halten. Das ist ja kein besonders edles Motiv. Es wäre ja viel besser, man würde wie die BRICS-Staaten eine multipolare Welt anstreben und alle würden sagen, wir versuchen gut miteinander auszukommen, wie es ja auch in der UNO-Charta ausgedrückt ist. Die haben sie ja alle verabschiedet, aber sie halten sich nicht mehr dran. Und sie würden eben jetzt Abrüstungsverträge machen. Das ist ja bietet sich ja geradezu an, dass man Abrüstungsverträge machen muss. Es ist bedauerlich, dass solche Politiker im Moment nicht dominieren, sondern nur diese Leute, die jetzt eben hauptverantwortlich sind für diese Fehlentwicklung. Insofern hoffe ich wirklich, dass es doch noch gelingt, das Ruder in die Hand zu nehmen und eine andere Politik in Gang zu setzen.
Sehen Sie sich fast schon nach Donald Trump oder ist das zu überspitzt formuliert?
Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, denn auf der anderen Seite ist er ja, was Israel angeht, ein noch stärkerer Unterstützer von Netanyahu und damit auch mitverantwortlich für den Völkermord, den schlimmen Völkermord, der aus den Schlagzeilen verschwindet, weil wir Doppelmoral und Dreifachmoral haben und dort das kritisieren, was wir dort ohne mit der Wimper zu zucken akzeptieren. Nein, das nicht. Aber ich hoffe, dass er sein Versprechen, seine Ankündigung, den Ukraine-Krieg zu beenden, dass er das umsetzt. Denn ich muss nochmal sagen, alles Geschwätz, was ich höre, da geht es um Geländegewinne, da geht es um Sieg, da geht es um Putin darf nicht gewinnen. Ich kann das alles nicht mehr hören. Es geht darum, dass wir Menschen retten, die unschuldig sterben. Und es geht darum, dass wir die weitere Zerstörung der Ukraine beenden.
Welche Rolle spielt Deutschland genau in diesem Aspekt? Was erhoffen Sie sich von Berlin?
Deutschland spielt leider eine sehr nachteilige, eine schlechte Rolle. George Friedman, der den Think Tank Stratfor gegründet hat, hat ja in einer berühmten Rede in Chicago 2015, die jeder googeln kann jetzt, George Friedman, Chicago 2015, gesagt, Es wird auf Deutschland ankommen. Wenn Deutschland nicht mitspielt, dann werden wir nicht weiterkommen in der Ukraine. Wenn Deutschland mitspielt, dann werden wir die Ukraine auch zu einem Einflussgebiet der USA machen können, was ja die Neokons, also diese Kriegslüsternen, die eben nie an der Front sind, auch nicht, deren Leben auch nicht gefährdet ist in Washington, was sie ja seit Jahrzehnten propagieren. Friedman hat eben an einer Stelle sich geirrt. Deutschland macht mit, Deutschland übernimmt die größte Last nach den Vereinigten Staaten, aber trotzdem haben die Vereinigten Staaten ihr Ziel nicht erreicht, die Ukraine in ihr Einflussgebiet zu integrieren, also dort Raketen aufzustellen und Militärstationen. Und so wie es aussieht, wird das auch nicht gelingen.
Wie beurteilen Sie einen allfälligen, hypothetischen Kanzler Friedrich Merz, der ja mit der CDU für die Taurus-Marschflugkörper ist, der ja unlängst ein Ultimatum auch an Russland gestellt hat? Was würde das bedeuten, wenn Friedrich Merz im nächsten Jahr Kanzler werden würde?
Ja, wenn er das dann wahrmachen würde und umsetzen würde, wäre das eine Kriegserklärung an Russland. Wie das dann ausgehen würde, weiß ich nicht. Vielleicht ruft Putin ihn vorher an und erklärt ihm dann, was passiert. Mhm. Wenn er sagt, die Deutschen schießen mal wieder Raketen auf Russland oder auf Moskau, das ist dann wiederum meine Hoffnung, dass gesagt wird, bevor so etwas passiert, also überlegt euch das dreimal und vielleicht käme er dann zur Besinnung. Mhm. Aber es ist wirklich abenteuerlich, dass angesichts unserer Geschichte, die auch dadurch geprägt ist, dass eben durch Hitlers Krieg 25 Millionen Menschen der Sowjetunion den Tod fanden und darunter eben auch Millionen Russen, dass angesichts dieses Sachverhalts solch ein elendes Geschwätz im Deutschen Bundestag überhaupt möglich ist. Selbst wenn alles richtig wäre, was Sie sagen würden, müssten Sie sagen, angesichts unserer Geschichte haben wir keine Rechtfertigung, jetzt auch noch Russen wieder anzugreifen und Russen zu ermorden. Merkwürdigerweise, und deshalb spreche ich immer von der doppelten Moral, nie würde irgendjemand solche Forderungen gegenüber Israel erheben, angesichts des Verbrechens der Deutschen. Aber Russland scheint was ganz anderes zu sein. Da haben wir andere moralische Maßstäbe.
Wie würden Sie Kanzler Friedrich Merz innenpolitisch beurteilen? Viele in Deutschland wünschen sich oder sehnen sich schon fast eine politische Wende herbei nach der Ampelregierung. Ist Friedrich Merz der Kanzler, der eine andere Politik möglich machen könnte in Deutschland? Könnte er diese Politwende vollbringen?
Das Entscheidende ist die Wirtschaftspolitik. Zunächst einmal, an einer Stelle ist er genauso ein Versager wie die jetzige Regierung. Es geht um die Energiepreise. Es ist erstaunlich, dass wir an der Spitze eines Industriestaates Leute haben, die nicht begreifen, welche hohe Bedeutung die Energiepreise haben. Und Merz müsste wieder auf die Schulbank und 100-mal schreiben, eine Industrienation braucht billige Energiepreise. Eine Industrienation braucht billige Energiepreise. Und wenn er das 100-mal geschrieben hätte, müsste er dann daneben schreiben, so wie es ist, kriegen wir die am ehesten aus Russland, wenn wir wieder russisches Gas und russisches Öl kaufen. Es ist dumm, müsste er noch dazu schreiben, wenn wir die Rohstoffe aus Russland beziehen, aber viel teurer als LNG-Gas oder als Benzin oder irgendwie aus Indien. Es ist alles nur noch Idiotie, was da stattfindet. Wenn das nicht sich ändert, wird Deutschland immer mehr Arbeitsplätze verlieren. Das Zweite ist diese sogenannte Schuldenbremse, die natürlich sehr populär ist, weil die Leute, wenn sie Kinder sind, lernen, wir müssen sparen. Allerdings ist Volkswirtschaft etwas ganz anderes als ein Privathaushalt. In der Volkswirtschaft braucht man Investitionen. Und ganz einfach, dass vielleicht auch Friedrich Merz es begreift, wenn die privaten Haushalte kein Geld ausgeben, weil sie sparen, wenn die Unternehmen kein Geld ausgeben, weil sie zu wenig Absatzchancen sehen und auch sparen. Und wenn das Ausland, was bisher Deutschland gerettet hat, ebenfalls spart, dann bleibt nur einer, der Geld ausgeben kann, das ist der Staat. Und das ist eben dann für Infrastruktur, eben um die Infrastruktur zu schaffen, die Unternehmen wiederum veranlasst zu investieren. Die Amis wissen das. Die haben ein riesiges Konjunkturprogramm aufgelegt. Aber Merz, Lindner und andere wissen überhaupt nicht, wie Wachstum entsteht. Wachstum entsteht, wenn einer mehr Geld ausgibt. Entweder die privaten Haushalte oder die Unternehmen oder das Ausland oder der Staat. Aber das scheint ungemein schwer zu begreifen zu sein.
Wäre aus Ihrer Sicht der aktuelle SPD-Kanzler Olaf Scholz das kleinere Übel? Müsste man, wenn man jetzt aus Friedensperspektive auf diese Kanzlerwahl schaut, für Olaf Scholz stimmen? Oder wäre das völlig falsch aus Ihrer Sicht?
Olaf Scholz hat bisher ein Verdienst sich erworben. Er hat sich geweigert, die Taurus von Deutschland aus abzuschießen. Oder anders gesprochen, er hat sich geweigert, zuzustimmen, dass deutsche Soldaten mit Taurus auf Russland schießen. Er hat aber neben all den Fehlentscheidungen, die er in den letzten Jahren zu verantworten hat, auch die riesige Fehlentscheidung getroffen, Mittelstreckenraketen in Deutschland aufzustellen, anders als in den 80er Jahren, nicht in allen europäischen Ländern, sondern allein in Deutschland und ohne jegliche Mitsprache. Also Trump entscheidet dann über Leben und Tod in Deutschland. Und alle Staatsmänner, mit denen ich früher reden konnte, haben doch zumindest eben Souveränität so definiert. Souveränität heißt ja eigentlich, dass man über existenzielle Fragen selbst entscheiden kann. Also über Leben und Tod, insbesondere die Franzosen. Aber das scheint auch Olaf Scholz nicht erreicht zu haben. Wenn er bei dieser unglaublich törichten Entscheidung bleibt, die leider deshalb so schwierig ist, weil eben die anderen auch nicht die Raketentechnik verstehen. Wenn er also dabei bleibt, zu sagen, ach, es macht gar nichts, wir setzen den Russen mal die Pistole an die Schläfe oder das Messer an den Hals, dann ist das eben völlig unverantwortlich und deshalb ist er auch nicht geeignet, Kanzler zu bleiben.
Wer wäre aus Ihrer Sicht geeignet für die SPD in dieser Kanzlerfrage? Wen würden Sie da am ehesten sehen? Wer sollte die SPD ins Rennen schicken?
Da gibt es einen, den ich für geeignet hielte, aber da muss jetzt jeder selbst drauf kommen. Denn wenn ich jetzt Vorschläge mache, dann schadet das dem Betreffenden noch in dem parteiinternen Wettbewerb. Auf jeden Fall hat die SPD nur eine Chance, wenn sie mal wieder begreift, oder wenn sie vielleicht mal ein Seminar abhält, wann hatten wir die besten Wahlergebnisse? Und wenn sie dann begreift, dass die Friedenspolitik Willy Brandts sie zu großen Siegen geführt hat, dann findet sie vielleicht wieder einen Weg, auch Wahlen etwas besser zu bestehen. Ich rede nicht von Gewinnen, sondern etwas besser zu bestehen. Sie hängen jetzt auf 15%. Man könnte diese 15% wirklich sehr schnell wieder auf 25 oder so hochschrauben, wenn die SPD mal wieder zu Verstand käme.
Was wäre da, das finde ich jetzt sehr interessant, was wäre Sie als Wahlkampftaktiker, was wäre da Ihr entscheidender Ratschlag? Wie würde die SPD, wenn sie dem vernünftig wäre, zu alter Stärke finden?
Indem sie eben sagt, wir korrigieren unsere Haltung, dass Krieg ein Mittel der Politik ist. Wir kehren zurück zu der Formel Willy Brandts, Krieg ist kein Mittel der Politik, oder zur Formel Helmut Schmidt, lieber viele, viele Stunden verhandeln, eher eine Sekunde schießen, oder eben zu Willy Brandts Motto, wir wollen ein Volk der guten Nachbar sein. Und wenn sie dann noch gebildet wären, das ist ja auch, schwindet ja immer mehr, und wüssten, dass Russland ein europäisches Land ist. Und wenn Sie mal Dostojewski oder Tolstoi gelesen hätten, dann wüssten Sie vielleicht, dass Sie auf dem völlig falschen Weg sind.
Was halten Sie von Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ja auch in dieser Kanzlerdebatte herumgeistert? Vor 2 Jahren, ich erinnere, kannte den deutschlandweit, kannten ihn die wenigsten. Und jetzt scheint er, oder er ist, der beliebteste Politiker Deutschlands. Wie konnte es so weit kommen? Warum ist er so beliebt und was halten Sie von ihm?
Er ist unter anderem beliebt, weil seine Vorgängerinnen sehr wenig angesehen waren und dann viel gesagt haben, Gott sei Dank ist jetzt mal ein Mann da, der macht das schon gut und wird das richtig machen. Zudem ist er in seiner Rolle relativ glaubwürdig, wenn man so oberflächlich hinsieht. Aber er hat die ganzen strategischen Debatten der letzten Jahrzehnte nicht mitbekommen. Er weiß nichts von der Strategie des Gleichgewichts. Er weiß nichts vom Disengagement. Er weiß auch nichts davon, dass wir heute in einem Zeitalter leben, in dem die Atomwaffen ausschlaggebend sind. Und insofern hat er ja die Fehlentscheidung der letzten Monate und Jahre mitgetragen. Er hat jetzt eine leichte Kurskorrektur vollzogen. Er will jetzt auch keine Taurus einsetzen, hat das begründet. Das könnte aber auch lediglich eine Äußerung sein, die der Tatsache geschuldet ist, dass die Diskussion in der SPD stärker wird, dass er vielleicht als Kanzlerkandidat antritt. Und es gibt immer noch viele in der SPD, die sich erinnern an die Friedenspolitik Willy Brandts und die diesen schlimmen Militarismus und dieses Aufrüstungsgeschwätz ablehnen.
Könnten Sie sich mit einem Kanzler namens Robert Habeck anfreunden?
Nein, ganz und gar nicht. Da kann ich mich freier äußern. Ich wüsste nicht, was für ihn spricht. Also ein Kanzler sollte etwas Wirtschaftskompetenz haben. Und für jemanden, der als Physiker ausgebildet ist, was ich eben war in meiner Jugend, entscheidet immer das Experiment. Also das Experiment Habeck, Wirtschaftspolitiker, ist gescheitert. Das kann niemand leugnen. Wir haben seit 2 Jahren eben einen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Und zum anderen gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen technischer Art, wo ich also denke, er scheint auch technische Dinge nicht zu verstehen. Aber es gibt noch etwas anderes. Wenn eine Partei 10% hat oder 11, sollte man nicht Kanzlerkandidat spielen. Mhm. Etwas auf dem Teppich bleiben schadet nicht.
Und was ist mit Alice Weidel? Sie wurde ja immer beliebter in Umfragen. In einer RBB-Sendung war sie mit 37% sogar die beliebteste Kanzlerkandidatin von allen. Was halten Sie von Alice Weidel?
Nun, sie ist... sie ist eine konsequente Oppositionspolitikerin. Sie ist ja Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Ob sie immer noch ist, weiß ich nicht. Aber ich sage das als Stichwort. Sie ist eine konsequente Neoliberale. Das heißt, sie vertritt eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die ich für falsch halte. Mhm. Die ich auch für falsch halte im Sinne des Erfolges, was die Schaffung von Arbeitsplätzen angeht. Denn man sieht ja in den Vereinigten Staaten das Riesenkonjunkturprogramm. Nur so sind die wieder etwas hochgekommen. Sie können das in anderen Staaten deklinieren. Wer also die Frage nicht richtig beantwortet, wie erhalte ich Wachstum? Und wer die Frage eben nicht beantworten kann, wer gibt warum Geld aus, damit Wachstum entsteht, der hat falsche wirtschaftspolitische Vorstellungen. Zudem unterscheidet uns auch noch einiges in der Außenpolitik, aber das ist wahrscheinlich eher in der Frage, in der Begründung so zu formulieren, dass auch in der AfD noch ein starker NATO-Flügel existiert, der für Aufrüstung ist und auch für die NATO-Osterweiterung gestimmt hat. Also muss man mal sehen. Aber sie ist eine konsequente Neoliberale, so sieht sie sich selbst auch. Und insofern haben wir andere politische Auffassungen.
Mhm. Was macht eigentlich in dieser Frage das BSW? Schicken Sie als Partei auch eine Kanzlerkandidatin als Speerspitze in diesen Wahlkampf oder ist das nicht geplant?
Ich habe ja gesagt, dass wir immer die Umfragezahlen sehen müssen. Und ich vertrete die Auffassung, wenn man bei 10% liegt, ist das nicht besonders glaubwürdig, wenn es andere Parteien gibt, die eine die eben bei 30% liegt und die andere, die AfD, die eben doch sich der 20%-Grenze nähert, dann ist das nicht glaubwürdig, wenn man mit 10% auch Kanzlerkandidaten aufstellt. Und deshalb sagen wir eben, wir haben eine Spitzenkandidatin, die hat hohe Zustimmung in der Bevölkerung und da wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen.
Wie geht es mit dem BSW eigentlich weiter? In Thüringen habe ich gelesen, da sei man sich mehr oder weniger einig mit der CDU und der SPD. In Brandenburg dort ist es nur die SPD. Wo sind eigentlich die natürlichen Partner oder die hypothetischen Partner des BSW? Mit wem will man da? Wie positioniert man sich da? Was können Sie da generell sagen?
Zunächst muss man mal wissen, dass die wichtigsten Themen, die wir haben, ich nehme jetzt mal nur 2 oder 3, Rentenverbesserung, Lohnverbesserung, Energiepreissenkung, weil ich gesagt habe, ganz, ganz wichtig für ganz Deutschland, für die Wirtschaft und eben friedliche Außenpolitik, dass die auf Bundesebene gelöst werden müssen. Wir haben ja in allen Ländern große finanzielle Probleme, weil die Schuldenbremse wirkt und weil eben die Einnahmen des Staates gering sind. Oder zu gering sind zumindest, um in den Ländern ehrgeizige Pläne zu machen. Und die Kreditfinanzierung ist begrenzt. Insofern können wir in den Ländern eben nur bescheidenere Projekte angehen. Wichtig war uns, und da sind wir jetzt etwas weitergekommen, die Diskussion zu befeuern. Ob es richtig ist, dass wir immer mehr dem Militarismus verfallen, dass wir immer mehr auf Waffen setzen, dass wir immer mehr auf Raketen setzen. Das ist gelungen. Und auch was jetzt Thüringen angeht, nachdem es dort ja Diskussionen gab, nachdem der Bundesvorstand nicht zufrieden war mit dem, was vor einiger Zeit erreicht worden ist, gibt es jetzt Signale, dass sich einiges deutlich verbessert hat.
Aber ist das in Thüringen, wenn wir jetzt gerade bei Thüringen bleiben, ist das von Berlin, vom Bundesvorstand abgesegnet, dass man mit einer CDU da koaliert, die ja in außenpolitischen Fragen, aber ich meine auch wahrscheinlich in wirtschaftspolitischen Fragen auch, ja meilenweit vom BSW entfernt liegen. Ist das in Ihrem Sinne?
Das ist ja ein Problem, das ja auch beispielsweise die AfD beantworten muss, die ja der CDU richtig immer Offerten macht, jeden Tag. Die aber bei uns kritisiert, wenn wir mit der CDU zusammenarbeiten, selbst aber ständig jeden Tag fordert, dass die CDU mit ihnen koaliert. Im Grunde genommen wäre die CDU der naheliegende Koalitionspartner für die AfD oder umgekehrt. Es gibt noch etwas anderes, was die AfD übersieht bei dieser ganzen Diskussion. Was die Anhängerschaft des BSW angeht, gibt es Teile, ich sage mal ein Drittel, in Ostdeutschland, dass ja wohl eine Zusammenarbeit mit der AfD befürworten würde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mehr als ein Drittel der nach Wahlbefragungen, die das strikt ablehnen. Also man muss, wenn man Diskussionen führt, immer die andere Seite sehen. Und wir haben nun mal die Schwierigkeit, dass eben Björn Höcke eine Rolle spielt bei dieser ganzen Diskussion. Die AfD wollte ihn selbst ausschließen, wegen einer zu großen Nähe zum Nationalsozialismus. Und deshalb ist eben eine Zusammenarbeit mit der AfD für uns schwieriger als für die CDU. Wenn man die Vergangenheit der CDU erkennt, dann weiß man ja, dass viele ehemalige Nationalsozialisten dort eine große Rolle gespielt haben.
Aber wieso? Also was ich nicht verstehe, mit der AfD hatte, soweit ich das beurteilen kann, haben sie im Ukraine-Krieg, haben sie ja da eine Schnittmenge. Friedenspolitisch, da sind sie ja mehr oder weniger, ich sage nicht auf genau gleicher Wellenlänge, aber da sind sie im ähnlichen Fahrtwasser. Warum hat man da sich auch auf diese Brandmauer-Thematik eingelassen, nicht Gespräche geführt, geschweige denn gesucht? Wieso ist man da auch von Anfang an auf Distanz gegangen und hat die Brandmauer, hat Björn Höcke über den Frieden gestellt? Warum hat man beim BSW Björn Höcke über den Frieden gestellt?
Das hat man nicht. Die Diskussion ist jetzt überholt, denn man muss ja unterscheiden, es gibt Regierungen und Parlamente. Mhm. Und wir hatten jetzt in Sachsen ja das Beispiel, in Sachsen hat das BSW und die AfD dafür für einen Antrag gestimmt, keine Mittelstreckenraketen aufzustellen. Das heißt also, hier stellt man eben den Frieden über diese Diskussion. Dasselbe war auch für das Amnestiegesetz. Die anderen Parteien schreien, unterstützt von der Presse natürlich, die ja eben auch den Militarismus in ihrer großen Mehrheit befeuert. Und diese unselige Diskussion, dass man in der Sache nicht zusammen stimmen kann, eben befeuert. Aber hier haben wir erklärt, und das ist eben die entscheidende Wende, wir haben erklärt, dass wir Sachanträgen, die wir für richtig halten, nicht deshalb ablehnen, weil sie der oder der auch für richtig hält.
Also Brandmauer-Thematik wird bei Ihnen klein geschrieben oder gar nicht geschrieben?
Wir haben jetzt Entscheidungen getroffen und die Entscheidung führte dazu, dass sowohl bei der Raketenfrage, aber auch bei der Amnestiegesetzfrage, die Tatsache, dass die Anträge auch aus der AfD kommen, nicht dazu führen, dass das BSW sie ablehnen. Mhm. Und beispielsweise, es wird ja demnächst im Bundestag angeblich über Taurus abgestimmt und wir werden sicherlich nicht für den Taurus stimmen, weil die AfD den Antrag stellt, den Taurus abzulehnen. Das heißt also, in diesen Fragen von Frieden und auch Aufarbeitung der Zeit der Corona-Zeit gibt es eben eine Veränderung, die man zur Kenntnis nehmen sollte.
Wie blicken Sie auf dieses erste Jahr BSW zurück, das ja wirklich turbulent, wenn nicht sogar rasant gestartet ist, mit Wahlerfolgen, mit hohen Prozentsätzen, die man da gewinnen konnte, jetzt sogar mit Koalitionen, wo man sich da in den Regierungen festsetzen konnte, jetzt aber trotzdem in Wählerumfragen ein wenig an Gunst des Wählers, an der Wählergunst verliert. Wie würden Sie dieses erste Jahr vom BSW rückblickend beurteilen? Sind Sie zufrieden? Sind Sie nicht zufrieden? Wie schätzen Sie das ein?
Das Jahr war erfolgreicher, als wir die Partei auf den Weg gebracht haben, erhofft hatten. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir sehr gute Wahlergebnisse im Osten haben. Aber diese Wahlergebnisse führen ja dann auch zu Verhandlungen, zu Schwierigkeiten. Und deshalb gibt es die Delle, von der Sie sprechen, nachdem eben in Thüringen ein offener Konflikt ausgebrochen ist. Das ist immer so. Aber es sieht jetzt so aus, dass dieser offene Konflikt überwunden ist. Und dann werden wir auch wieder mehr Zuspruch erfahren. Denn wir sind jetzt die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die eben gegen Aufrüstung ist. Also zum Verständnis, die AfD ist für Aufrüstung. Sie sagt das ja auch immer wieder. Und die einzige Partei, die gegen Krieg ist, um das auch nochmal bei der AfD zu erläutern. Die AfD ist auch für Auslandsinvestitionen, wenn sie deutschen Interessen dienen. Also hier sind wir die einzige Partei, die konsequent auf der Friedenspolitik Willy Brandts operiert, auf einer Grundlage für eine Politik, für die also der Kanzler den Friedensnobelpreis erhalten hat. Und ich würde mir wieder wünschen, wir hätten mal irgendwann mal wieder einen Kanzler, der wieder einen Friedensnobelpreis erhielte. Denn wenn man sieht, was in der Welt los ist, dass, obwohl doch jetzt so klar ist, nach all dem Leid, was schon war, dass es eigentlich so gut wie keinen Krieg praktisch gibt, den man rechtfertigen könnte, dass die Kriege nur Leid und Zerstörung bedeuten und dass immer noch überall in der Welt Kriege geführt werden. Das ist für Menschenfreude, für Leute, die eben mit anderen Menschen mitfühlen können, ist das einfach unerträglich.
Wer ist Ihr Hoffnungsträger? Wer ist der nächste Friedenskanzler Deutschlands aus Ihrer Sicht?
Den sehe ich jetzt noch nicht. Ich würde ihn gerne benennen, ich würde ihn gerne sehen. Aber im Moment ist Deutschland eben ja auf Abwägen. Sie kennen ja die deutsche Politik. Und auch die Tatsache, dass die große Mehrheit der Menschheit, was die Repräsentanz angeht, ich nenne jetzt die BRICS-Staaten, die Politik der Deutschen ablehnt, sowohl in der Ukraine als auch im Gazastreifen, sollte doch einer wirklich verantwortungsvollen deutschen Außenpolitik zeigen, dass wir sind auf dem falschen Weg. Aber solange sie den USA folgen und ihrem Größen, der darin besteht, dass 4% der Weltbevölkerung, die Vertreter von 4% der Weltbevölkerung, glauben, sie könnten die Welt beherrschen. Ich meine, Sie können sich an den Satz von Biden erinnern, ich regiere die Welt. Da ist ja dieser US-Größenwahn wieder zum Ausdruck gekommen. Solange das der Fall ist und wir diese US-Politik mittragen, schaden wir in großem Umfang den deutschen Interessen. Deutschland braucht billige Energie. Deutschland braucht selbstverständlich gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Niemand von uns stellt das in Frage. Aber Deutschland braucht auch gute Beziehungen zu Russland, zu China und so weiter. Russland steht für billige Energie. China steht für Auslandsnachfrage. Also, dass man das alles verspielt, nur weil man eben ein Vasall ist, der eben hinterherläuft, das ist in zunehmendem Maße für Deutsche schwer verständlich. Die Parteien, die deutsche Interessen, die Interessen der deutschen Bevölkerung vertreten, werden getadelt als Putin-Versteher. Also, wenn wir auf diese dumme Ebene gehen, dann haben wir in Deutschland nur Biden-Versteher oder Zelensky-Versteher, aber wir haben keine Deutschland-Versteher.
Jetzt haben Sie den Abgesang auf Deutschland eigentlich gemacht. Wo sehen Sie das Positive? Wo sehen Sie derzeit das Geniale an der Bundesrepublik?
Naja, es gibt natürlich viel, was man genial nennen kann in Wissenschaft oder in Kultur oder so. Das ist ja auch das Gute. Also wenn es immer heißt, wir seien Anti-Amerikaner, weil wir eben diese mörderischen Kriege der USA ablehnen, das ist ja alles furchtbar dumm. Denn diese Kriege, die werden von einer Clique von vielleicht 1000 Leuten verantwortet. Alle anderen, kein US-Farmer möchte mit einem russischen Bauern Krieg haben. Das gab es noch nie. Das Traurige ist eigentlich nur, dass Milliarden Menschen sich immer von einer verschwindenden Minderheit in Krieg hetzen lassen. Und leider, nehmen Sie das nicht persönlich, Kompliment an die Weltwoche, weil sie da nicht mitmacht. Aber leider, und das hat ja auch die Geschichte gezeigt, haben die Medien oft eine sehr schlechte Rolle gespielt, wenn es darum ging, die Bevölkerung zum Krieg aufzuhetzen. Wir müssen endlich mal wieder auf die Stimme des Herzens hören. Und die Stimme des Herzens sagt doch eben, Aufrüstung führt nicht zum Frieden und zum Glück, sondern Diplomatie und Friedensverhandlungen führen dazu, dass es allen Menschen besser geht.
Und mit diesen Worten bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Liebe Grüße nach Deutschland, Herr Lafontaine, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ich danke auch und liebe Grüße in die Schweiz.